Ich lese aus der Apostelgeschichte aus dem 10. Kapitel. Da heißt es: Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Erscheinung. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde heruntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Arten von Vierbeinern, dazu auch Tiere, die über die Erde kriechen, und Vögel des Himmels. Eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme zum zweiten Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unvorschriftsmäßig nennen. Doch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Tja, was hat Petrus da wohl in diesem Tuch gesehen? Das ist so eine relativ abstrakte Geschichte. Wenn man sich da vorstellt, vierfüßiges Tier und unvorschriftsmäßiges Essen, was das ist. Von daher habe ich mal geguckt, ob ich nicht irgendwo was finde, was euch ein bisschen inspirieren kann. Und das könnt ihr jetzt sehen. Ja, also irgendwie sowas hat der Petrus da in seinem Laken gesehen. Und wir sehen, bis auf den heutigen Tag ist das faszinierend, sich mit dem zu beschäftigen, was man normalerweise nicht so hat und was man dann eklig findet. Und irgendwie, ich glaube, die haben diese Woche irgendwie 8 Millionen Zuschauer gehabt oder so. Wer von euch hat das gesehen? Weißt du, im ersten Gottesdienst, ne, haben alle sofort gelacht, wie sie es gesehen haben. Das heißt, sie wussten, was das ist. Und als ich gefragt habe, wer hat es gesehen, hat alle nur. Aber es ist ja, wenn du im Internet guckst oder so, es ist erstaunlich, ne? Da kann in der Weltpolitik, wer weiß was geschehen, aber die oberste Zeile ist Dschungelcamp, Larissa, Weltrekord oder so, ne? Als wenn das jetzt echt eine Leistung ist, wo man sagen kann, boah, da kann sie echt stolz drauf sein, ne? Na gut, okay, anyway. Das wird gleich noch ein bisschen in der Predigt deutlicher werden, warum ich euch das gezeigt habe oder was diese Sache mit dem Petrus bedeutet. Die Predigtreihe hat das Thema Kirche für andere. Und der heutige Tag, die heutige Predigt ist dazu gedacht, ein bisschen darüber nachzudenken, wieso überhaupt Kirche für andere? Was gehen mich die anderen an? Es gibt eine ganze Menge Religionen, die einen Schöpfergott oder eine Schöpfergöttin verehren. Und die auch den Anspruch haben, dass diese Gottheit, die sie verehren, die mächtigste ist, die alles in diesem Universum regelt. Aber das Interessante ist, auch wenn es eine Gottheit gibt, die ganze Welt geschaffen hat und das Hauptsagen in der ganzen Welt hat, resultiert daraus nicht automatisch die Idee, dass die eigene Religion eine universelle Bedeutung hat, die für alle Menschen wichtig ist. Sondern, obwohl die Gottheit die ganze Welt geschaffen hat und die ganze Welt regiert, ist es trotzdem so, dass diese Gottheit eigentlich nur zuständig ist für die eigene Ethnie, also für das eigene Volk, die eigene Herkunft. Wir und unsere Gottheit, die ganze Welt regiert, und was die anderen machen, ist uns egal. Oder aber, dass einer Gottheit, obwohl sie die Welt geschaffen hat und die ganze Welt regiert, halt trotzdem irgendwie nur ein bestimmter geografischer Teil zugeordnet wird. Da gibt es eine kleine Begebenheit im 1. Könige 20, wo die syrische Armee in einem Krieg verloren, in einer Schlacht verloren hat gegen die Israeliten. Und das war irgendwo im judäischen Gebirge. Und daraufhin überlegen die sich irgendwie, das müssen sie anders machen. Und dann heißt es in 1. Könige 20, da kam der Prophet zum König von Israel und sagte zu ihm: So spricht der Herr, weil diese Syrer behaupten, ich sei ein Gott der Berge und hätte keine Macht in der Ebene, werde ich dieses ganze riesige Heeresmacht in deine Hand geben. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ne? Da denken die Syrer sich also, okay, ist ein Berggott, die Israeliten leben da im Gebirge. Wenn wir die in der Ebene angreifen, dann haben die keine Chance, da ist der Gott verwirrt. Der hat zwar die ganze Welt geschaffen, aber so in der Ebene kommt er dann doch nicht zurecht. Also, deutlich wird auch, dass dieser Gott, den das Volk Israel verehrt, Jahwe, dass dieser Gott allmächtig und allgegenwärtig ist. Er hat ja die ganze Welt geschaffen, er hat die Menschheit als Ganzes geschaffen und er lenkt die Geschicke aller Völker dieser Welt. Trotzdem ergibt sich aber auch in der jüdischen Religion daraus nicht der Anspruch, dass es ein wichtiges Ziel ist, dass alle Menschen endlich an diesen Gott glauben. Also es ist natürlich logisch, dass es besser für sie wäre. Ganz einfach, warum soll ich an eine Gottheit glauben, die nicht existiert, wenn es doch einen Gott gibt, der wirklich existiert? Es macht ja viel mehr Sinn, den zu verehren. Aber allein diese Tatsache, dieses Denken zu haben, die anderen Götter sind nichts, nur unser Gott ist was, hat die Israeliten nicht dazu gebracht zu sagen, okay, und deswegen müssen wir jetzt allen Menschen mal stecken, dass es nur diesen einen Gott gibt. Es ist also nicht die Aufgabe der Israeliten, andere Menschen zu ihrem Gott zu bekehren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Judentum überzutreten. Aber eine bewusste Mission war im Judentum in der Antike nicht im Blick. Und es gibt bei der Mission auch einen relativ dicken Brocken, den man schlucken muss, zumindest als erwachsener Mann, wenn man zum Judentum übertreten will. Und das sind ungefähr 2 Zentimeter Haut an der empfindlichsten Stelle, die mit einem scharfen Steinmesser entfernt werden. Ohne jegliche hygienischen Vorkehrungsmaßnahmen. Da kann man sich vorstellen, wie dann einem alles anschwillt. Das muss man natürlich erstmal wirklich wollen. Und so gab es, so entstand es, dass es dort überall, wo es jüdische Synagogen und jüdische Glaubenszentren gab, dass es Menschen gab, die sich für den jüdischen Glauben interessierten, die damit sympathisierten, die vielleicht auch an diesen Gott glaubten, aber die sich sozusagen nicht entschieden zu diesem letzten einschneidenden Schritt. Und diese Menschen, die sozusagen sich der Synagoge beiordneten, nannte man Gottesfürchtigen. Das waren also Menschen, die an den Gott der Juden glaubten, aber halt nicht bereit waren, diesen letzten Schritt zu machen. Als Jesus dann den Jüngern seinen Missionsbefehl gab, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Darum macht zu Jüngern alle Völker und geht hin zu den Enden der Erden. In dieser Situation, als Jesus den Jüngern diesen Missionsbefehl gab, war den Jüngern natürlich klar, dass sie bis zu den Enden der Erde gehen müssen, weil es überall Juden gab. Die vielen Kriege, Zerstreuungen, die Handelskonstellationen, was weiß ich, es gab in jeder größeren Stadt gab es eine jüdische Siedlung. Und von daher, wenn man also allen Juden von die frohe Botschaft vom Messias Jesus erzählen will, muss man sozusagen über die ganze Welt gehen zu allen Enden der Erde. Das ist logisch. Aber sie dachten erstmal nur an ihre jüdischen Glaubensgenossen, nicht an den Rest der Menschheit. Und es brauchte eine ganze Zeit, bis den Menschen der Urgemeinde, den Judenchristen klar wurde, dass mit alle Menschen nicht nur gemeint ist die Juden, sondern wirklich tatsächlich alle Menschen, also auch die Nichtjuden. Sie hatten sich in ihrer Tradition so lange von den Heiden abgegrenzt, es gab da ganz strikte Regeln, dass es sozusagen erstmal ins Bewusstsein kommen musste, dass das für andere überhaupt möglich war. Ja, es war einem Juden verboten, in das Haus eines Ungläubigen, eines Nichtjuden zu gehen, weil er sich da unrein machte. Ne? Klar, wenn du da reingehst, das stinkt schon nach Schwein unter Umständen, weil ja irgendwie Schweinebraten haben oder Schweinewurst oder irgendeinen ekligen Kram. Und dann gehst du durchs Wohnzimmer und da steht diese Familiengottheit auf dem Tisch und der wird da gerade geräuchert oder so. Und damit willst du als guter Jude irgendwie keinen Kontakt haben. Da gehst du nicht zu so Leuten hin. Das macht man nicht. Und von daher war da sozusagen eine innere Barriere gesetzt. Diese Menschen waren unrein. Und die Geschichte, die wir eben gehört haben mit diesem Laken, ist der Versuch Gottes, dem Petrus zu stecken: Ich habe alle Menschen geschaffen. Ne? Es war nicht deine eigene Idee, sondern es war Gottes Idee, dass er dich geschaffen hat. Und weil Gott alle Menschen geschaffen hat, ist es so, dass all diese Menschen von Gott kommen und Gott sie alle liebt und all diese Menschen etwas geben möchte. Und deswegen kann Petrus nicht kommen und sagen, okay, das stimmt, du hast alle Menschen geschaffen, aber ein großer Part davon ist unrein, sondern was von Gott kommt, was von Gott ausgegangen ist, das ist rein. Sag du nicht, die sind unrein. Paulus war vielleicht in einer anderen Situation, vielleicht deswegen, weil er nicht in im jüdischen Kernland aufgewachsen ist, sondern in einer einer Hafenstadt, in der es sehr viel Handel gab und wo er automatisch von ganz, ganz vielen Heiden umgeben war. Seine Eltern waren sogar so weit in das heidnische Leben integriert, dass sie römische Staatsbürger waren. Und vielleicht war das der Punkt, warum Paulus da viel weltoffener war. Vielleicht lag es bei Paulus auch ein Stück daran, dass er sozusagen mit seinem eigenen Jude-Sein, und sein Jude-Sein war, wie er es beschreibt in den Briefen, ein Jude-Sein erster Klasse, also er hat alles richtig gemacht und nichts falsch, dass er damit persönlich gescheitert ist und dass er von daher sozusagen einen so großen Bruch zwischen seiner jüdischen Tradition und seinem neuen Leben als Christ gemacht hat, dass es für ihn automatisch klar war, dass Gott nicht nur für die Juden da ist, sondern für alle anderen Menschen. Und weil also dann bei den ersten Christen der Blick kam, dass es nicht nur darum geht, Juden das zu erzählen, sondern alle Menschen. Darum schreibt Paulus seinem Schüler Timotheus im ersten Brief, den wir von ihm haben. Er, also Gott, will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und zu diesem Satz möchte ich euch vier Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke, Gott will, dass alle Menschen. In dieser Idee, Gott will, dass alle Menschen, steckt also der Gedanke der Mission. Unser Auftrag als Christen ist, andere Menschen, die bisher eine andere Überzeugung hatten, jetzt zu überzeugen von unserer Überzeugung, dass Jesus Christus der Messias ist, der Sohn Gottes und dass es elementar wichtig ist für das eigene Leben und das eigene Wohl, diesen Menschen, Jesus Christus, kennenzulernen und ihn anzubeten. Die heutige Religionskritik sagt, dass das eigentlich die Wurzel allen Übels ist. Missionarisch engagierte Religionen wie zum Beispiel das Christentum oder der Islam, die sind für all diese schlimmen Kriege verantwortlich, weil sie einen Herrschaftsanspruch haben, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und allen anderen das aufdrücken wollen. Das kann man so sehen, aber meiner Meinung nach muss man da genauer nachfragen. Und meiner Meinung nach ist die entscheidende Frage, bei allem, was Menschen tun und warum Menschen etwas tun, wem nützt das? Denn wir Menschen machen nur Dinge, von denen wir glauben, auch wenn es ein irriger Glauben ist, das nützt mir persönlich. Nützt es den Göttern? Stacheln die Götter die Menschen an, um Kriege zu machen? Nee, als Religionskritiker würde ich sagen, es gibt ja keine Götter, also den Göttern nützt es nichts. Die wirken auch gar nicht, weil sie sind nicht existent. Also muss es aus den Menschen allein herauskommen. Also wem nützt Krieg? Nun, wenn man die Menschheitsgeschichte anguckt, dann kann man sehen, es gibt immer Hauptverdiener an Kriegen. Es gibt immer Menschen, die davon etwas haben, dass es Krieg gibt. In früheren Zeiten war es ganz einfach und nackt die Beute, die man eroberte und die größere Macht. In der heutigen Zeit ist es unter Umständen der Umsatz. Es gibt immer Menschen, die am Krieg verdienen. Und das Problem ist, wenn ich am Krieg verdienen will, wäre es doof, wenn ich selber in die Schlacht ziehe. Dann kriege ich ja vielleicht gar nicht mehr mit, was ich gewonnen habe. Also lasse ich andere ziehen. Wie kriege ich die anderen dazu, in den Krieg zu ziehen? Ich muss ihnen von der Beute was abgeben. Je gefährlicher der Krieg wird, desto mehr muss ich denen abgeben. Das schmälert meinen eigenen Anteil. Diesen Teil, den ich als Motivation meinen Soldaten geben muss, damit sie in den Krieg ziehen, wird kleiner, wenn ich ihnen etwas Idealistisches in die Hand gebe. Sowas wie, ihr kommt sofort in den Himmel. Unser Gott will das. Zur Ehre unserer Rasse. Du kriegst so einen Blechstern umgehängt. Irgend so ein Scheiß, den wir Menschen uns ausdenken. Und damit werden Menschen manipuliert. Und dadurch wird der Gewinn wieder größer, weil diese Leute ja gar nicht mehr den Kram haben wollen, sondern sie gehen ja für irgendeine heilige Sache in den Krieg. Und das funktioniert super, wie wir bei den Selbstmordattentätern sehen. Da gibt es ja genügend Leute, die diese Selbstmordattentäter finanzieren, aber die sprengen sich selber nicht in die Luft, sondern die lassen andere in die Luft sprengen. Und wahrscheinlich jammern sie dann einen vor, ach, was würde ich geben, mit dir bei Gott zu sein, aber leider, du darfst dich in die Luft sprengen, ich muss leider hier bleiben und meinen teuren Kaffee trinken und mit dem Rolls durch die Gegend fahren und mit meinen 1000 Euro Schuhen durch die Gegend latschen. Ach, was würde ich dafür geben, auch bei den 77 Jungfrauen zu sein. Aber so ist das, jeder muss sein Los tragen und meint es halt das Härtere. Ich meine, so ein Kram gibt's. Also, meiner Meinung nach ist es so, Kriege werden nicht durch Religion provoziert, sondern durch Gier nach Eigentum, nach Macht. Und um diesen Krieg billig zu machen und die dumme Meute genügend zu motivieren, wird ein religiöses Sahnehäubchen draufgesetzt und das kann Menschen fanatisieren. Das sieht, wenn man dumm und blind drauf guckt, so aus, als wenn die Religion der eigentliche Anlass wäre. Aber meiner Meinung nach, wenn man drunter guckt und fragt, wem nützt es, kann man sehen, dass die Religion das Mittel der Manipulation ist für die eigene Gier. Und wenn wir gucken in die Geschichte, es gab immer Leute, die am Krieg profitiert haben. IBM hat zum Beispiel an die Nazis Hollerith-Maschinen verkauft, damit die Nazis eine vernünftige Datenverwaltung machen konnten darüber, welche Juden sie schon umgebracht haben und welche nicht. GM hat den Nazis den Motor vertickt, weil deren eigene Motoren von Opel liefen nicht, hat denen den Motor vertickt, mit dem die Opel Blitz ausgerüstet wurden, um nach Russland zu fahren. Dann mussten die Amerikaner hochrüsten, da hat GM nochmal ordentlich verdient. Dann haben sie hier Europa platt gemacht, da musste wieder reinvestiert werden und aufgebaut werden, da haben sie dann nochmal verdient. Alles natürlich fürs Vaterland. Klar. Also es gibt in jedem Krieg Profiteure. Und das Interessante ist ja auch, welche Gebiete in unserer Welt sind umkämpft. Und für welche Gebiete in dieser Welt interessieren sich die Regierungen? Das sind doch eigentlich nur die in den Schlagzeilen, wo es auch was zu holen gibt. Es gibt nur dort Krieg, wo es was zu holen gibt. Dort engagieren wir uns und wollen Frieden und Einfluss und so. Hauptsächlich und so. Okay, das ist das Erste. Gott will, dass alle Menschen, das ist nicht notwendigerweise mit Krieg und Eroberung verknüpft, sondern das ist einfach ein Anspruch. Und wenn wir jetzt mal von dem Religiösen vollkommen weggehen und sehen, dass die christliche Religion oder die evangelische Kirche, weil es Gott ja gar nicht gibt, wir sind Religionskritiker, einfach nur so ein Marketingunternehmen ist, das ihre eigene Idee an den Mann bringen will, so wie alle anderen auch, dann sind wir auf einem freien Markt, wo wir etwas den Leuten andrehen, was gar nicht funktioniert, weil Gott gibt es ja nicht, so wie Faltencreme funktioniert ja auch nicht. Aber kein Mensch macht da einen Riesenbohai drum, dass es jedes Jahr neue Faltencreme gibt und dass, wenn man in die Apotheke geht, 5 unterschiedliche Produkte von Faltencremes umeinander streiten, welche die bessere ist. Sondern da sagen wir, freie Marktwirtschaft ist das freie Konkurrieren von Unternehmen um die bessere Idee und es geht darum, mit allen Mitteln, mit den raffiniertesten Tricks der Werbung, Menschen zu überzeugen, ihnen etwas anzudrehen, was sie gar nicht brauchen und was gar nicht wirkt. Und wenn die das alle dürfen, dann dürfen wir doch das als Ideologieunternehmer auch, oder? Ich meine, haben wir doch das gleiche Recht zu. Konkurrenz belebt das Geschäft. Von daher denke ich, das ist mein erster Punkt, wir können dazu stehen und sagen, Gott will, dass alle Menschen, unser Auftrag sind alle Menschen. Alle Menschen können mit dem Evangelium, mit der Nachricht von Jesus Christus was anfangen und für alle Menschen ist es gut und wir wollen alle Menschen erreichen. Egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse, egal welches Geschlecht, vollkommen irrelevant. Wir haben genauso das Recht wie alle anderen auch, uns über die ganze Welt zu verbreiten. Nicht nur Coca-Cola ist alleinseligmachend. Wir dürfen das auch. Mein zweiter Gedanke, gerettet werden. Ihr habt das sicherlich auch gelesen, der Chef vom ADAC ist mit dem Hubschrauber geflogen, mit so einem gelben Engel, mit so einem Rettungshubschrauber. Und da sind ganz viele entbost darüber. Er hat gesetzlich nichts Falsches getan, weil die haben direkt schlauerweise in ihre Satzung reingemacht, in ganz besonderen Situationen darf der Chef auch mal mit dem Rettungshubschrauber fliegen. Aber es ist eine ärgerliche Sache, weil die Rettungshubschrauber enorm teuer sind, viel teurer als so übliche Hubschrauber. und auch noch von den Unterhaltskosten viel, viel teurer sind, weil die irgendwie eine doppelte Turbine haben, weil die müssen immer fliegen können, dürfen nicht abstürzen oder so. Das heißt also, 100 Kilometer mit so einem ADAC-Hubschrauber ist deutlich teurer wie die Merkel mit ihrem Armee-Hubschrauber. So, und damit ist jetzt der Typ vom ADAC geflogen. Und ich glaube, wir haben im Christentum, in der evangelischen Kirche ein ähnliches Problem. Wir fliegen auf eine ganze Menge Schauplätze, wo wir als Christen irgendwie und als evangelische Kirche irgendwelche Dinge machen, von denen wir denken, dass das echt nett ist, vergessen aber manchmal, dass eigentlich unsere Kernaufgabe ja die Rettung der Menschen ist, so wie es hier steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da ist es vollkommen okay, auch mal Menschen, die echt weit weg sind, mit dem Rettungshubschrauber zu erreichen, aber unsere Aufgabe ist Rettung und nicht irgendwelchen anderen Schnickschnack. Aber ähnlich wie der Präsident vom ADAC verlieren wir manchmal den Fokus und machen irgendwelchen anderen Kram, anstelle die Kernaufgabe zu machen. Und das kann man uns vorwerfen. Und das kann Gott uns vorwerfen. Zu sagen, ihr habt vergessen, wofür ihr eigentlich da seid. Ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes gekriegt, um Menschen zu retten und nicht um Ringelpitz mit Anfassen zu gestalten. Guckt mal auf das Wesentliche. Stattdessen machen wir, wer weiß was für Substitutionsaufgaben, die auch alle toll sind und auch alle gar nicht falsch sind. Die Welt wird nicht schlimmer dadurch, aber es bringt nicht die Mission Gottes vorwärts. Von daher ist es also ganz wichtig, dass wir sehen, wir sind verantwortlich für alle Menschen dieser Welt. Und unsere Hauptaufgabe ist nicht, dass sie unsere Lieder lernen oder unsere Kleidungsordnung, sondern dass sie Jesus Christus kennenlernen und wissen, was das bedeutet. Mein dritter Gedanke: Erkenntnis der Wahrheit. Das ist ganz wichtig, dass das hier so formuliert ist. Und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wie kommt man zur Erkenntnis der Wahrheit? Nehmen wir mal die einfachste und schlichteste und überzeugendste Wahrheit, die Mathematik. Ne, Mathe ist ja wahr, beschreibt die Wahrheit. Nun, meine Erfahrung ist, man kann die Erkenntnis der Wahrheit und Schönheit der Mathematik in Kinder nicht hereinzwingen. Das wäre total schön, wenn man das könnte. Wenn man so viel Druck machen könnte, dass Kindern auf einmal das klar ist. Und dass die Frage binomischen Formel einfach nur eine Frage des Druckes ist und der Manipulation und dann läuft das schon. Das funktioniert so nicht. Sondern, um wirklich die Wahrheit hinter der Mathematik zu erkennen, brauche ich eigenes Begreifen. Eigenes Erkennen bedeutet aber, das ist ein Prozess, der in mir stattfindet. Ich erkenne die Wahrheit. Nicht mir wird die Wahrheit erkannt. Ich erkenne dir jetzt mal Mathe oder so. Das wäre super, aber so geht es nicht. Und das macht ganz deutlich, wenn es darum geht, dass unser Ziel ist, die Erkenntnis der Wahrheit, dann bedeutet das, wir können Menschen erzählen von der Wahrheit, die wir persönlich erkannt haben, aber Druck machen, manipulieren, Leute zwingen, sind vielleicht Dinge, die wir in Vergangenheit als Christen getan haben, aber sind nicht zielführend, weil das Ziel ist nämlich, dass jeder Mensch für sich zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Das heißt, er selber muss es für sich erkennen. Gehirnwäsche ist nicht erkennen. Gehirnwäsche ist gehirngewaschen sein. Das ist was anderes. Das sieht unter Umständen äußerlich ähnlich aus, aber es ist was vollkommen anderes, ob du einen so lange verprügelt hast, bis er endlich sagt, okay, ich bin Christ, oder ob er das aus freien Stücken macht. Es gibt nämlich einen grundlegenden Unterschied. Sobald du den vom Bock losschnallst, nachdem du ihn ausgepeitscht hast, und er wieder ganz frei und alleine ist, wird er sagen, nämlich leck mich. Unter Druck und Zwang habe ich gesagt, okay, ich bekehre mich, aber kaum bin ich weg, mache ich wieder das, was ich will. Aber der, der es für sich selber erkannt hat, der wird es auch, wenn es keinen Druck gibt und wenn er ganz für sich allein ist, nach seiner Erkenntnis leben. Das ist der dritte Gedanke. Da hat es nichts mit Eroberung und Macht zu tun, sondern Erkenntnis der Wahrheit ist ein Prozess, der in einem Menschen selber stattfindet. Ich kann diesen unterstützen, aber es ist der Mensch, der dafür verantwortlich ist und der selber erkennen muss. Der letzte Gedanke, die Unreinheit. Nun, bei den Juden, bei Petrus und eigentlich auch bei Paulus war das Problem, dass sie zu bestimmten Menschen gar keinen Kontakt haben durften, weil es aus ihrer Kultur heraus, aus religiösen Gründen so war, dass sie zwischen rein und unrein unterschieden. Und das verhinderte im ersten Moment erstmal die Verkündigung des Glaubens an Menschen, die sie bis dato als unrein angesehen haben. Sowas gibt es bei uns, denke ich, nicht. Wir sind da eigentlich so relativ locker und frei in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es auch bei uns gewisse Dinge, die uns hindern daran, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das sind vielleicht Dinge, die gar nicht sich so leicht fixieren lassen, aber sie sind da. Da ist zum Beispiel die Tradition. Wir alle leben je in unserer eigenen Tradition. Irgendwann hat die sich festgesetzt in uns und die haben wir dann. Und sobald wir in einen anderen Traditionskontext hineinkommen, wird uns mulmig. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich würde auf ein Konzert gehen und erwische aus Versehen die falsche Halle und komme in die Halle von Florian Silbereisen. Das würde mir Druck machen. Ich würde mich unwohl fühlen. Ich würde denken, Wacken hat sich verändert. Oder was weiß ich. Wir alle stecken in unserem eigenen Kulturkontext. Und das ist auch echt vollkommen okay, dass wir alle unsere eigenen Angewohnheiten haben, unsere eigenen spinnerten Eigenschaften und das Leben und unser Leben so gestalten, wie wir uns wohlfühlen. Und jeder kann da seinen eigenen Sender im Auto einstellen oder auf seinem Handy hören. Das ist vollkommen egal. Bis auf die, die so alt kulturdefiniert sind, dass sie noch einen Walkman haben. Hat noch irgendjemand einen Walkman zu Hause? Okay, eine Person. Eine Person, glaube ich, hat noch einen Walkman. Kassette? Krass. Mit Kassette auch noch. Ihr habt auch noch. Okay. Benutzt ihr das auch noch? Ach nee, ne? Das ist auch ein klobiges Teil. Na gut, okay. Und von daher ist es so, dass wir diesen Kulturkontext ungern verlassen. Und auch als Gemeinde haben wir uns an bestimmte Dinge gewöhnt und auch das ist dann schwierig, das zu verlassen. Unsere eigene Tradition hält uns fest und wir alle haben unseren eigenen Traditionskontext. Und es ist anstrengend und piekst vielleicht auch mal, über diesen Traditionskontext hinauszudenken und hinauszugehen. Eine andere Sache ist die, wir haben uns selber im Fokus. Das sagen wir nicht so, aber es ist definitiv so, die wichtigste Person in unserem Leben sind wir selber. Und wir kriegen das in unserer Kultur auch ganz deutlich gesagt. Ne? Tu, was du willst. Du musst selber definieren, was für dich gut ist. Du musst Spaß in deinem Leben haben, sonst hast du dein Leben verpasst. Du denk mal an dich. Denk ganz viel an dich. Und es ist ganz schwierig, sozusagen für uns, von uns selber wegzudenken auf andere. Das ist gar nicht so einfach. Und manchmal ist das total vertrackt. Wir helfen anderen Menschen vielleicht. Aber wenn wir genau dahinter gucken, stellen wir fest, dass die Motivation dazu, anderen Menschen zu verhelfen, dann doch unter Umständen sein kann, dass es irgendwie um eine Nummer von uns geht. Also es ist gar nicht so einfach, sozusagen loszulassen von uns selber und wirklich den anderen im Fokus zu haben. Das ist sicherlich auch eine Sache, die gar nicht einfach ist, zu überwinden. Und das dritte und letzte, was ich nennen will, ist keine Zeit. Eigentlich leben wir in einer Gesellschaft, in der wir relativ viel Zeit haben und unser Leben ist relativ leicht. Trotzdem haben wir alle keine Zeit. Habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, keine Zeit. Mal mit irgendjemandem einen Termin zu machen, mit 3-4 Leuten einen Termin machen oder so, keine Zeit. Warum ist Doodle innerhalb kürzester Zeit so verbreitet? Weil keine Zeit. Ne? Man kommt nur noch zusammen, wenn man einen Doodle-Kalender aufgemacht hat und da genügend Optionen reingemacht hat, dann kann man 80% der Leute vielleicht erwischen. Aber mehr wird schon wieder schwierig. Außer du planst weit voraus. Also mit der Gemeindeleitung haben wir direkt für das ganze Jahr die Termine gesetzt, weil wir wissen, im November, Dezember finden wir viel leichter einen Termin, wenn wir das jetzt schon machen, als in ein paar Monaten. Und keine Zeit engt uns ein. Wir haben gar nichts gegen andere Leute. Ist auch nicht so, dass wir sehen, dass wir anderen Leuten was Gutes tun könnten. Aber, ich habe keine Zeit, ne? Gerade heute. Das ist so dicht wieder, ne? Boah, wenn du wüsstest, wie meine Woche war, ne? Und wenn ich dran denke, wie die nächste Woche ist oder so, ne? Also ich würde total gerne, ne? Also klar, kannst mich jederzeit ansprechen, aber boah, heute ist, also wirklich schade, ne? Total, ich wäre total gerne dabei, aber okay, ihr versteht, was ich meine. das ist das Problem. Wir stecken da in unserem eigenen Denken drin. Aber wir sind eigentlich dazu berufen, für alle Menschen dieser Welt. Natürlich können wir jetzt nicht alle Menschen abklappern, aber wir können jenseits unserer eigenen Horizonte gucken, unserer eigenen Tradition, unserer eigenen Zeit, unseren eigenen Ansprüchen und können sehen, wo sind die anderen Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen können. Das ist unser Auftrag. Und darum geht es in den nächsten Wochen ein bisschen zu beleuchten, was das bedeutet und was wir als Gemeinde und als Einzelne für eine Rolle dabei spielen. Und wenn wir darüber nachdenken und dafür offen sind, was Gott möchte, dann wird uns das sicherlich wichtig werden und haben wir die Chance, auch einen Blick dafür zu kriegen, dass Jesus die Hoffnung aller Völker und aller Menschen ist. Und davon handelt das nächste Lied, Jesus, Hope of the Nations.